Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Würfelhaus, der Podcast für Vertrauen, Beziehung und gutes Lernen. Wenn du jetzt denkst, es geht hier nur um Zahlen oder Matheprobleme, nein, es geht um all das, was Eltern beim Lernen mit ihren Kindern bewegt und was sie auch wirklich brauchen an Wissen, um kluge Entscheidungen zum Wohle ihres Kindes zu treffen. Ein Podcast, der zuhört, erklärt und begleitet. Wir sprechen heute über ein sehr aktuelles Thema. Es geht nämlich um das Thema Schere und Stift. Und ich habe dazu eine Expertin, die Elisabeth Derler. Elisabeth, hallo. Stell dich mal ganz kurz vor, damit die Eltern wissen, wer du eigentlich bist und was für eine Expertise du hast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, also mein Name ist Elisabeth Derler. Ich bin Ergotherapeutin und ich helfe Kindern dabei, ganz alltägliche Dinge zu meistern. Und da geht es ganz oft ums Malen, Schreiben lernen, Schleife binden oder vielleicht Radfahren, ja, aber eben ganz oft sind es so schulische oder vorschulische Themen, die aktuell sind. Und weil ich als Mama weiß, wie fordernd der Familienalltag mit Kindern sein kann, habe ich da auch Online-Angebote entwickelt, beziehungsweise ist es mir da einfach auch wichtig, die Eltern zu stärken. Du hast es schon gesagt, es geht da ganz viel um diese Information, damit Eltern informierte Entscheidungen treffen können. Und meiner Erfahrung nach braucht es da oft nicht gleich eine Therapie, ja, oder Förderung im Sinne von Nachhilfe oder so. Es gibt viele Möglichkeiten, oder wie man kleine Schritte zu Hause umsetzen kann, die aber schon einen sehr großen Unterschied machen. Ja.
Genau, und darum geht es heute im Podcast. Sehr schön, Elisabeth, danke dir. Du hast es schon ganz gut angesprochen, ne? Es ist ein Thema, was eigentlich sehr vielfältig ist, ne? Wenn wir jetzt sagen, es bezieht sich auf Schere und Stift, dann durchzieht es ja den ganzen Schulalltag des Kindes, ne? Also mit Stift umgehen, gut, Schere ist jetzt eher so ein Anfangsthema, aber mit Stift umgehen, das ist für viele Eltern da steht bei vielen Eltern ein Fragezeichen, ne, weil wer hat jetzt recht? Wie muss mein Kind denn wirklich lernen? Und wenn es was falsch macht, wie korrigiere ich das? Starten wir mal bei den Vorerfahrungen. Also wenn ein Kind noch im Kindergarten ist und in die Schule kommt. Kannst du da vielleicht mal ganz kurz skizzieren, was sind da für Herausforderungen? Auf was muss man achten? Ne, was ist wichtig für die Kinder? Was sollten sie schon beherrschen, wenn sie in die Schule kommen?
Also meiner Erfahrung nach geht es am Anfang darum, dass ein Kind Spaß daran entdeckt. Ja? Also dass es sich dafür interessiert, mal einen Stift in die Hand zu nehmen und dass man ihm viele Möglichkeiten bietet, dass es sich ausprobieren kann. Ja? Also dass das nicht Üben ist, was sich nach Üben anfühlt, ja? Sondern dass das übers Spiel und übers Entdecken passieren kann. Ja? Und ja, gerade wenn es um diese feinmotorischen Themen geht, wo ja dieses Stifthalten und Malen dazu gehört, ja, denke ich, dass es wichtig ist, dass eben ein Kind das regelmäßig macht, ja, und eben nicht erst in der Schule beginnt zu erfahren, wie man einen Stift hält, ja, weil dann ist dieser komplette Stress und Lernfrust vorprogrammiert, ja.
Also kann ich da mal einhaken, Elisabeth, würdest du sagen, dass man direkt ein Kind korrigiert, wenn es im Kindergarten schon vielleicht einen Stift so nimmt, ja? Oder ist es nicht einfach eine Eingangsphase, wenn man mit Stiften hantiert, dass man erstmal so anfängt?
Also das ist ein Prozess, ja.
Hm.
Prinzipiell ist es so, eben je jünger ein Kind ist, desto schwieriger ist es natürlich, den Stift zu halten. Denk mal an ein Baby, ja. Am Anfang ist das Kind, hat einen Greifreflex, ja. Alles ist gebeugt und nach innen gedreht, ja. Mit der Zeit öffnet sich das Ganze dann, ja. Und die Hand wird einfach geschickter, ja. Kinder so mit 2, 3, das ist komplett normal, dass die ganze Hand den Stift hält, ja. Das sind dann unreife Stifthaltungen, ja. Aber die sind in diesem Alter komplett normal. Das ist alles, was eben Faust ist oder so nach innen gedreht oder wo der komplette Arm eigentlich den Stift bewegt, ja. Mit der Zeit, ja, entwickelt sich das weiter, ja, ganz natürlich, ja, aber eben auch über vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten, ja. Also je mehr ein Kind probieren darf und tun darf mit seinen Händen, desto schneller geht es, ja. Und
Und kommen die Kinder dann selbst auf diese Stifthaltung, die man so nimmt, oder ist das ein Prozess, den man steuern muss?
das kann man nicht ganz pauschal sagen, ja. Also manche Kinder, die haben mit 3, 3,5 eine super Stifthaltung mit 3 oder 4 Fingern, ja, wo man sich denkt, super, ja, und die fangen vielleicht sogar schon an, irgendwas abzumalen. Bei anderen dauert es vielleicht ein bisschen länger, ja, und auch hier ist es so, prinzipiell hat es ganz viel mit Vorbildwirkung zu tun. Ja, es gibt auch verschiedene andere Spiele, die man machen kann. Also alles, wo man die Fingerspitzen braucht, ist günstig zu üben. Ja. Und bei manchen Kindern ist es gut möglich, dass man ihnen zeigt: Du schau, probier mal so oder wie geht, also schau mal, wie ich das mache. Ja. Bei anderen Kindern geht es vielleicht ein bisschen in die Gegenrichtung, ja, weil die sich nicht so gern korrigieren lassen, ja. Aber prinzipiell, wenn man es mit einer wohlwollenden Haltung macht, ja, und einfach auch anerkennt, dass das ein Prozess ist, dann glaube ich, dass die meisten Erwachsenen da eher ganz gutes Gespür haben, ja. Und je früher, desto besser, weil wenn sich ein 7-, 8-, 9-jähriges Kind eine unökonomische Stifthaltung angewöhnt hat, dann ist es natürlich schwierig, das zu verändern, ja.
Habe ich oft erlebt in der ersten Klasse, ne, dass es Kinder gibt, die halt wirklich da noch lange dran hängen, zu fest auf den Stift draufdrücken oder so Dinge eben für die Lehrkraft auch schwierig sind, dann da drauf zu achten. Man hat ja mehr Kinder in der Klasse als nur eines. Das heißt also, du würdest den Eltern empfehlen, hier genau drauf zu achten, viele Erfahrungen anzubieten, viel mit dem Stift zu hantieren oder mit Stiften. Jetzt ist die Frage, gibt es da irgendwie eine, wo du sagst, also bei Schuleintritt sollte das schon gekonnt sein, oder können wir da noch so ein bisschen so einen Überhang geben? Aber auf der anderen Seite, was soll sich noch verändern? Wenn ein Kind jetzt in die Schule kommt, müsste es ja eigentlich den Stift schon richtig halten. Ja, wann würdest du sagen, wo ist da der Zeitpunkt zu intervenieren, wenn es nicht so ist?
Also ich würde sagen, wenn ein Kind ein Jahr vor Schulbeginn den Stift noch in einer Fausthaltung hält, ja, dann ist es schon, dann würde ich unbedingt was machen, ja.
Okay, also.
Beziehungsweise wenn das nur, ich hasse das, ich will das nicht, ich mag das nicht, vermeiden, und dann würde ich da frühzeitig ansetzen. Vielleicht nicht bei einem vierjährigen Kind, aber so 5,5, 5 macht schon Sinn, ja, da was zu tun, ja, eben damit. Das Schreiben lernen wird sonst ein Krampf, ja.
Okay, das finde ich jetzt mal eine sehr wichtige Information, weil ich sage ja immer, mich fragen die Eltern immer, wann soll man denn anfangen, ein Mengenverständnis zu etablieren? Ne? Ich habe ein Kindergartenkind und so, und ich sage dann immer, lass das Kind in Ruhe, warte bis kurz vor, bevor es in die Schule kommt, teste dann, ob ein Mengenverständnis vorliegt, und dann nutze die Ferien noch zum Beispiel oder die paar Wochen am Anfang der ersten Klasse, um das Mengenverständnis zu etablieren. Gelingt auch nicht bei jedem Kind, ist natürlich dann auch vielleicht auch bei manchem, bei dem einen oder anderen Kind ein längerer Prozess. Jetzt die Frage an dich. Wenn jetzt die Eltern feststellen, mein Kind hat noch keine gute Stifthaltung, ein Jahr vor der Einschulung ungefähr, was ist zu tun? Gehe ich da zum Experten oder traust du den Eltern zu, es selbst zu üben?
Ja, das kommt drauf an, ja. Also prinzipiell finde ich, man kann ganz viel selbst machen, ja. Super Möglichkeit, die Stifthaltung zu trainieren. Das wissen viele nicht, das Schneiden mit der Schere, ja, wenn man das gut anleitet, ja. Ja, also ich habe schon Kinder, natürlich bin ich Expertin, ja, und das ist natürlich bei mir in der Therapiesituation anders, wie wenn man das zu Hause macht, das weiß ich, ja, das ist ganz klar. Und es gibt aber eben Kinder, da passiert in 2 Monaten total viel, wenn die Eltern wissen, worauf sie achten müssen, ja. Und dann gibt es wiederum welche, da dauert es einfach länger und da bleibt es einfach ein Thema, ja, dass es vielleicht nicht die große Liebe zum Stift entstehen wird, ja.
Das wollte ich jetzt als Einwand noch bringen. Es gibt sicherlich Kinder, die eben nicht gern malen oder schreiben. Ne? Das gibt es ja auch. Ist es häufig oder ist es häufiger Jungs, Mädchen? Oder kann man
Kommt
das gar nicht sagen?
durchaus vor, ja. Also ich erlebe es öfter bei Buben, ja, aber auch bei Mädchen, ja. Und ganz oft steckt aber hinter dem, ich mag das nicht, ein bisschen dieses, ich kann es nicht so gut, ja. Das ist natürlich nicht immer so, es gibt auch Dinge, die mag ich nicht, ja, die tue ich dann nicht, ja. Aber eben, gleichzeitig gibt es einfach Dinge, da kommt man nicht drum herum, ja. Also ich liebe nicht den Haushalt, ja, und Wäsche waschen und so, und das muss ich aber machen, ja. Also es ist einfach so, ja. Und das ist bei Kindern auch schon so. Das heißt natürlich nicht, dass Kinder jetzt ständig nur Dinge tun sollen, die sie nicht tun wollen, ja. Aber ich denke mal, dass wir Erwachsene schon da diesen Balanceakt da unterstützen können zwischen, ich biete was an, ich bin ein Vorbild, ich schaffe einen Rahmen, ja, wo das spannend und interessant ist, wo das Materialien da ist, ja, und hinzu ist vielleicht, ich mag es nicht wirklich es ist so schwierig und deswegen mache ich es nicht, und gibt es da vielleicht ein paar Tricks, damit es leichter wird, ja. Ich habe auch nicht selbst Autofahren gelernt, ja, sondern bin in die Fahrschule gegangen, ja. Und Genau.
Also, wir sprechen ja auch am Schluss nochmal drüber. Du hast auch da Dinge entwickelt, kleine Kurse, die Eltern dienen, die Eltern anleiten, wie sie die Kinder anleiten. Weil ich stelle mir das auch schwierig vor, als angenommen, ein Kind will wirklich nicht, weil es so schwierig ist. Ne? Und dann weißt du noch nicht mal die richtigen Tricks, um das dem Kind schmackhaft zu machen. Vielleicht machst du es dann auch falsch, würde ich mal sagen. Ne? Das weiß ich auch nicht. Aber generell sagst du, es kann über das Schneiden viel geübt werden. Das heißt, im Kindergarten wird ja ganz viel gemalt und geschnitten. Ne? Ist es da nicht so, dass man sagen könnte, das müsste das Kind doch im Kindergarten alles lernen, wenn es da viel angeboten wird und die Erzieher das dann auch richtig anleiten?
Ja, also auch da gibt es solche und solche Situationen. Ja. Also es gibt Kindergärten, da wird das ganz viel gemacht, da wissen auch die Pädagoginnen, worauf sie achten sollen. Ja. Und dann gibt es Kindergärten oder überhaupt Kinder, die dann auch nur das Minimum machen, ja, weil die das einfach nicht mögen. Ja. Und was beim Schneiden mit der Schere total wichtig ist, ja, ist, dass das nicht nur Zeigefinger und Mittelfinger sind, die das machen, ja, sondern im Idealfall, ja, sind eben der Mittelfinger und der Daumen im Scherenloch und der Zeigefinger liegt außen, ja.
Ah,
Das
das.
ist deswegen so, ja, weil unsere Hand ja ein komplexes Werkzeug ist im Grunde, ja. Und wenn man dran denkt, wie das beim Stift ist, ja, da sind ja nicht alle Finger beteiligt, ja. Das machen die ersten drei oder vier Finger, der kleine Finger, ja, oder die Handkante, ja, die stabilisiert, ja. Also es gibt einen fixen Teil, damit sich die Fingerspitzen gezielt bewegen können, ja. Und das ist bei der Schere eben auch so, ja. Die ersten drei Finger halten und führen die Schere. Die anderen beiden, die stabilisieren die Hand, ja. Und dadurch entwickelt sich diese, man nennt es anatomische Handteilung, ja. Also eben, dass die ersten drei Finger eine andere Aufgabe haben als die ganze Hand, ja. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du einen groben Griff machst, ja, ein Schraubglas öffnen zum Beispiel, dann machst du das mit der ganzen Hand, wenn du viel Kraft brauchst oder du tragst eine Papiertüte oder so, ja. Aber alles, was dieses geschickte, feine Bewegen braucht, das machst du mit den ersten zwei, drei, vielleicht vier, aber erst eher den ersten drei Fingern, ja. Und das ist dann das, was du später für den Stift brauchst, ja. Und deswegen, also ich arbeite ganz viel über das Schneiden mit der Schere, ja, und zeige das den Kindern, ja. Natürlich gibt es dann Kinder, die sagen, das mag ich so nicht machen, ja. Ich will das nicht, ich habe sie immer so gehalten und ich schneide jetzt so, ja. Ich zwinge niemanden, ja. Also Druck erzeugt Gegendruck, ja, aber eher über dieses Erleben. Und auch hier, wenn wir Erwachsenen das vorzeigen, ja, eben beide Daumen zeigen nach oben, ich verdrehe nicht meine Arme, ja, ich halte die Schere so, dann wird das einfach normal, ja. Und auch hier ist es ein Prozess, ja, und das sind so ein bisschen so fließende Übergänge, ja, wie das eben, und ich habe oft erlebt, dass das Pädagoginnen nicht wissen, ja. Manche wissen es, ja,
Ist
und
mir jetzt auch
andere
neu.
wissen es nicht, ja.
Das ist mir jetzt auch neu, aber vor allem wird mir klar, es ist ja auch so, ne, ich hatte letztens den kleinen Zeh gebrochen, ne, da bist du, da ist der ganze Fuß quasi aus dem Gefühl rausgenommen, weil du kannst gar nicht mehr richtig stabilisieren. Und genauso ist es ja auch bei der Hand letztendlich. Ne, dass jeder hat so seinen Part von der ganzen Hand, jeder Finger. Ne, und mir erscheint es jetzt sehr logisch, wenn du sagst, man muss das auch beachten, was stabilisiert, was macht eher die Schneidbewegung oder so.
Genau.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da, selbst wenn man das weiß, wie man es richtig hält, trotzdem noch, so ist es ja bei mir in Mathe auch, beim individuellen Kind individuelle Schwierigkeiten
Ja.
es gibt. Ich denke, da bist du der Experte, um den Eltern da weiterzuhelfen. Da können wir jetzt heute, glaube ich, nicht so sehr ins Detail gehen. Wie ist es denn, wenn du sagst, naja, im Kindergarten, es wird geschnitten, es wird gemalt, es sind die Erfahrungen, die das Kind hat. Das sollte man auch frühzeitig immer wieder auch als Vorbild tätig sein und es richtig machen letztendlich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man es falsch macht, in Anführungszeichen, nicht die Entwicklung nimmt, wie es normalerweise gehen sollte, dass dann vielleicht auch das Schneiden nicht so genau wird. Also man kann wahrscheinlich nicht den Erfolg haben, den man hätte, wenn man richtig schneiden würde, ist das korrekt?
Ist so, ja. Und auch da
Ja.
gibt es einfach so kleine Kniffe, ja. Also wenn ich einen Kreis ausschneide, ja, dann mache ich das als Rechtshänderin mit dem Uhrzeiger, gegen den Uhrzeigersinn, als Linkshänder, mit dem Uhrzeigersinn, ja, weil es einfach so mehr Sinn macht, man sieht da besser hin, ja, und diese Dinge kann man Kindern zeigen, ja. Oder wenn ich zum Beispiel, dass ich das richtige Werkzeug anbiete, ja, also ich gebe einem Kind natürlich keine große Erwachsenenschere, ja, sondern eine mit kleinen Grifflöchern. Und da bin ich ein Fan von diesen Scheren, die eben zwei kleine Löcher haben, ja, und nicht ein Riesenloch und ein kleines, ja, weil dieses große Griffloch führt eher dazu, dass alle Finger reinrutschen und dann ist es so eine grobe Bewegung, die man macht, ja. Kann aber manchmal als Übergang natürlich sinnvoll sein, ja, für ein sehr junges Kind, ja. Aber
Okay,
eben, ja.
ich merke schon, das hat sehr viele Details. Wenn ich
Ja.
überlege an meine ersten Klassen in der Schule, da war es einfach so, die hatten eine Schere dabei und Stifte, klar. Und dann hat man einfach gesagt, das schneidest du jetzt mal aus. Aber dass da jetzt die Lehrkräfte, also ich kann aus meiner Erfahrung heraus sagen, wir haben alle da nicht wirklich so dezidiert drauf geschaut, wie schneidet das Kind, sondern eher, kann es generell schneiden und
Ja.
schneidet irgendwie noch gerade, aber natürlich gab es da schon mega, mega Unterschiede bei den. Das, ja.
Gibt ja. Und es geht ja natürlich nicht um Perfektion, ja. Also ich
Nein.
finde, das Wichtigste ist wirklich, dass das Kind Spaß hat, ja, und natürlich auch Erfolge erlebt, ja. Und wie genau, was man unter einem Erfolg versteht, ist natürlich auch unterschiedlich, ja. Also ein sechsjähriges Kind muss keine ganz komplexen Dinge ganz exakt ausschneiden können, ja. Das darf natürlich auch mal irgendwelche Ecken und Kanten haben. Aber es gibt eben ein paar Dinge, die es ein bisschen leichter und lustiger machen, ja.
Jetzt bist du ja Ergotherapeutin von Haus aus, ne? Und jetzt käme bei mir noch die Idee zu sagen, naja, die Ergotherapeuten müssten das ja dann alle auch so wissen. Wird das in der Ergotherapeutenausbildung alles so vermittelt? Und ist es so, dass wenn man jetzt sagt, okay, das schaffe ich alleine nicht, mein Kind hat eh feinmotorische Schwierigkeiten, Schrauben, ne, einfädeln und so weiter, ich gehe mal zum Ergotherapeuten. Ist es dann da auch der richtige Impuls? Also
Also,
wird es da alles auch geübt und vermittelt?
ich denke schon, ja. Also ich kann jetzt natürlich nicht für jeden Kollegen oder jede Kollegin sprechen, ja. Und es mag sein, dass da auch, also dieses Thema ist mein Steckenpferd, ja. Also ich habe mich da ganz intensiv damit beschäftigt, das merkt man auch wahrscheinlich, ja. Und es ist vielleicht nicht für jeden so relevant, ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten das wissen, ja. Beziehungsweise, dass sie, wenn sie für irgendein Thema sich nicht kompetent genug fühlen, dass sie weiterschicken. Also ich würde jetzt auch nicht jedes Kind mit jeder Diagnose behandeln, ja. Beziehungsweise gibt es auch andere Situationen, wo ich das Gefühl habe, naja, das passt irgendwie nicht, dann schicke ich die weiter, ja.
Okay,
Das,
das ist
ja.
ja genauso wie visuelle Wahrnehmungsprobleme, ne, oder Herausforderungen, die kann auch nicht jeder Ergotherapeut lösen. Aber
Genau.
prinzipiell kann man sagen, man könnte jetzt auch zum Ergotherapeuten gehen. In der Regel wüsste der vielleicht da auch eine Hilfestellung. Und ansonsten, wenn das nicht funktioniert oder wenn man da keine Zeit, keine Möglichkeiten hat, dann wäre es gut, man würde sich selbst aneignen, zumindest sich helfen lassen, so wie jetzt zum Beispiel von dir, ne, oder bei mir in Mathe, einfach zu einem Experten gehen, der einem da hilft. Elisabeth, gehen wir mal ein weiteres Thema an. Schere und Stift ist ja, also Stift im engeren Sinne, im weiteren Sinne ist jetzt dann ja auch der Füller. Ne? Also gibt es da, sagst du, wenn die Kinder vom Stift kommen, vom Buntstift, also normalen Stift, die schreiben ja am Anfang mit Bleistift ganz viel. Und da gibt es auch Vorgaben immer von der Schule, wie dick muss das sein, ne? Welche Spitze muss er haben und so. Und geht es dann problemlos in den Füller über? Weil ich weiß, dass viele Kinder mit dem Füllerschreiben auch nochmal Riesenprobleme haben. Da gibt es auch ganz bestimmte Füller, die da immer empfohlen werden.
Ja, also ich finde, es gibt keinen den perfekten Füller, ja, und eben das Schreiben mit der Füllfeder, wie du schon sagst, ist eine Herausforderung, weil das ganz viel damit zu tun hat, wie stark ist der Stift geneigt, ja. Wenn Kinder sich eine Stifthaltung angewöhnen, wo der Stift quasi fast kerzengerade nach oben steht, ja, dann wird es mit der Füllfeder schwierig, ja, weil dann einfach dieses Kratzen und die Füllfedern werden einfach kaputt, ja. Ich persönlich tendiere dazu, dass die erste Füllfeder eine billige ist, ja, wo die Kinder einfach ausprobieren können, ja. Weil die wird wahrscheinlich kaputt, ja. Und dass man vielleicht dann erst später in eine hochwertige Füllfeder investiert, ja, wenn man das möchte, ja. Und berücksichtigen, finde ich, kann man auch, dass die Füllfeder nicht unbedingt ganz, ganz dick sein soll, ja. Also dass sie nicht die ganze Hand ausfüllt, ja, mit diesen vorgefertigten Griffmulden. Für manche Kinder kann das passen. Andere wiederum tun sich da ein bisschen schwer, ja. Sprich, im Idealfall kann man es ausprobieren, ja. Was fühlt sich gut an in der Hand, ja. Für Kinder sind natürlich auch optische Gesichtspunkte relevant, ja. Aber eben, womit kann die Füllfeder einfach leichter über das Papier gleiten? Und manchmal gibt es auch Kinder, die sich wirklich, wirklich schwer tun, ja, mit der Füllfeder. Und da empfehle ich dann, bevor das nur Tränen beim Schreiben ist, dass man auf einen Tintenroller ausweicht. Also ich zum Beispiel brauche eine Brille, ja. Das ist mein Hilfsmittel, ja. Und manche Kinder brauchen einfach einen Tintenroller anstatt einer Füllfeder, ja.
Jetzt war dein Internet mal ganz kurz weg. Ich hoffe, es geht problemlos weiter.
Okay.
Nee, alles gut, vielleicht war es auch meins. Ja, das ist ein spannender Punkt mit dem Füllfederhalter, weil letztendlich ist es ja so, ein teurer, ein guter Füllfederhalter oder ein Füller. Na, garantiert nicht, dass das Kind gleich richtig schreibt oder gut schreibt damit. Das höre ich jetzt eben raus. Das heißt, auch hier wäre die Entscheidung der
Ja.
Eltern zu sagen, na ja, egal was die Schule empfiehlt, ich nehme einfach einen billigen. Ich schaue einfach, wie schreibt mein Kind. Ich versuche da die ersten Impulse da mal zu nehmen und weiterzuführen mit dem Kind. Und dann, wenn das Ding kaputt ist und ich merke, da kommt eine gute Schreibschrift schon dabei raus, dann erst investiere ich in einen guten Füller. Meine Frage geht sowieso dahingehend. Ich habe immer schon alles hinterfragt und ich frage mich dann immer, wer schreibt denn heute noch mit Füller? Ja klar, es gibt noch Menschen, die mit Füller schreiben. Aber ganz ehrlich, hat es noch so eine Bedeutung, wie das in der Schule da immer noch so hochgehalten wird? Wie siehst du das?
Ja, also ich persönlich finde es gut, wenn es die Kinder machen dürfen, ja. Aber eben nicht auf Biegen und Brechen, ja. Also wenn es mit der Füllfeder nicht funktioniert, finde ich, soll es total in Ordnung sein, dass es der Tintenroller ist, ja. Bei der
Ja.
Füllfeder hat es den Vorteil, dass die Kinder eben diese Stiftneigung noch besser lernen können, weil sie das eben im Idealfall merken, dass es sonst nicht gut funktioniert, ja. Ich denke aber, so wie du sagst, ja, spätestens in der weiterführenden Schule, ja, schreiben die wenigsten mit Füllfeder. Ich schreibe selber auch nicht mit Füllfeder. Ich schreibe total gern mit Feinliner. Ja, das ist ja was,
Auch.
das entwickelt sich einfach mit der Zeit. Genauso wie sich das Schriftbild ja auch mit der Zeit
Verändert.
verändert. Genau. Und ja, und das ist natürlich, ich denke mir, ich würde es jetzt nicht komplett weglassen. Ja, aber ich glaube, man darf nicht denken, dass jedes Kind zum gleichen Zeitpunkt alles kann. Ich persönlich stelle vielleicht eher in Frage, also ich würde mir wünschen, dass die Kinder ein bisschen länger Zeit hätten, um die Schrift zu automatisieren, ja, nämlich diesen motorischen Aspekt, bevor sie die Wörter ganz richtig schreiben müssen, Texte schreiben, dieser schnelle Wechsel von der Druckschrift zur Schreibschrift, das sind eher so Dinge. Eben, ich bin keine Pädagogin, ich weiß natürlich nicht, wie sie das im Lehrplan umsetzen lässt, ja, aber da merke ich, dass das oft so der Knackpunkt ist, ja. In der zweiten Klasse wird bei uns in Österreich mit der Schreibschrift meistens begonnen. Manche machen es schon in der ersten Klasse parallel, ja. Und also da muss das Kind schon sehr geschickt sein, dass das leicht geht, ja.
Da hast du einen wichtigen Punkt, wenn wir jetzt bei Stifthaltung sind. Also ich persönlich sage auch, und ich merke, da sind wir einer Meinung, man soll nichts übergeneralisieren oder auch nicht auf alle Kinder quasi die gleichen Erwartungen ausschütten, sondern es sollte so sein, dass man guckt, was passt zu dem einzelnen Kind. Ne? Ein Kind, was sich sehr schwer tut mit der Handhaltung, mit feinmotorischen Dingen, heißt ja nicht, dass es dann damit, sage ich mal, nicht auch ein schönes, glückliches Leben führen kann, sondern es ist einfach für bestimmte Tätigkeiten in der Schule nicht gut ausgerüstet, sage ich mal. Und jetzt erwartet aber die Schule von allen Kindern so ungefähr die gleiche Leistung. Und da habe ich ein Thema damit. Du hast es angesprochen, es wäre doch besser zu sagen, na, dann schreibst du mit dem Tintenroller oder bei dir lassen wir Schreibschrift weg, du machst Druckschrift. Ne, so. Also diese Flexibilität, die erlebe ich selten in der Schule. Es gibt sie, aber nicht bei vielen Lehrkräften und vielen Schulleitungen. Ich fände das sehr wichtig, wenn man da mal ein bisschen offener wird gegenüber dem, was die Kinder tatsächlich wissen und leisten sollten später. Ne? Wenn man jetzt mal sieht, mein Bruder zum Beispiel, weiß ich genau, der schreibt Druckschrift schon immer, der schreibt keine Schreibschrift. Ne? Und der ist da ganz schnell und geschickt und das kann man gut lesen. Also
Genau.
wo ist die Fragestellung? Ne? Also von daher, da sollte man vielleicht auch ein bisschen ab und zu geben, sage ich mal.
Denke ich auch.
Genau, das höre ich bei dir nämlich jetzt auch gerade raus.
Hm.
Das heißt also, du empfiehlst den Eltern zu sagen, pass auf, mit dem Füller, das gehst du an, aber auch lass deinem Kind Zeit, wenn es die Schule nicht macht, dann lass du ihm Zeit, um diesen Wechsel zu gut hinter sich zu bringen. Und ich finde den Wechsel von der Druckschrift zur Schreibschrift auch unglaublich schwierig. Diese Schnörkel, ich meine, da gibt es auch die Grundschrift noch und so weiter, ne, das ist noch ein bisschen vereinfacht, aber diesen Wechsel von diesem verbundenen, von dem offenen, unabhängigen Schreiben zum verbundenen Schreiben finde ich für viele Kinder sehr schwierig. Und ist es da ein Vorteil, ganz sicher, wenn man eine gut gesicherte Stifthaltung hat?
Ja, schon, ja. Wobei es gibt nicht die eine Stifthaltung, die perfekt ist, ja. Also es ist jetzt nicht nur diese Drei-Punkt-Stifthaltung, vier Finger sind auch total in Ordnung. Das Wichtigste ist, dass es funktioniert, ja. Also dass, auch wenn es jetzt nicht super hübsch ausschaut, ja, wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, würde ich jetzt nicht so halten, ja. Hauptsache, das Kind kommt damit zurecht, ja. Und es gibt einfach auch andere Dinge, wo man ansetzen kann. Zum Beispiel, wie liegt das Papier am Tisch, ja? Eigentlich eine gute Papierlage ist nicht kerzengerade vor dem Kind, ja, sondern gekippt, ja. Der Rechtshänder kippt es nach rechts, ja. Der Linkshänder kippt es nach links. Und damit kann man oft schon viel mehr bewegen, ja, als wie wenn man jetzt sagt, jetzt halt den Stift richtig, weil das hat auch einen Grund, warum das Kind den Stift hält, wie es hält, ja, wie es ihn hält, ja. Und das ist oft einfach schwierig, das quasi auf Kommando zu ändern.
Wahnsinn, was da merke ich gerade, wie sehr das ins Detail geht, aber das stimmt. Ich moniere zum Beispiel auch immer, warum die Kinder lesen sollen, wenn das Blatt so liegt, ne, geht der Kopf nach unten und das ist viel
Ja.
schwieriger fürs Auge, als wenn früher hatten wir diese Ständer, vielleicht kannst du dich dran.
Genau.
Ne, die
Und
gibt
das
es
ist beim
heute gar nicht
Schreiben
mehr.
auch so.
Ja, es ist.
Wenn die Tischfläche geneigt ist, ja, dann ist automatisch das Handgelenk gestreckt, ja. Und versuch mal mit gebeugtem Handgelenk deine Finger zu bewegen, ja. Das ist viel schwieriger, als wie wenn das Handgelenk gestreckt ist, ja.
Ja.
Deswegen ist es für Kinder, die keine, also die nicht gern schreiben oder die das nicht so gut können, super, wenn man zum Beispiel, das kennst du vielleicht nur, wenn man an der Fensterscheibe was nachpaust, ja. Da haben beide Hände eine Aufgabe, ja. Da hat man dieses, übt man das, ja, und eben diese Handgelenksaufrichtung. Und das wirkt sich total positiv auf die Stifthaltung oder überhaupt auf das Schreiben aus, ja. Und man könnte auch den Tisch neigen, wenn man so
Wollte
einen
ich gerade
Schreibtisch hat.
sagen.
Ja,
Gell? Früher
oder wenn man das
hatte
nicht
man diese
hat,
Pulte,
genau,
ja.
ein Pult oder man kann auch einen Aktenordner umdrehen, ja, und da mal probieren, drauf zu schreiben, ja. Und
Sehr
das
cool.
ist natürlich so, wenn das nur ein einziges Kind in der Klasse macht, ja, das Papier neigen oder eben so eine schräge Unterlage nutzt, das mögen die Kinder nicht. Ja. Günstig ist eher, wenn das ganz normal ist, dass man das so macht. Ja. Und deswegen finde ich es auch schade, ja, dass das Schreiben an der Tafel immer weniger wird, ja, weil das eigentlich eine super Fertigkeit ist. Ja. Diese kleinen Kreidestückchen, ja, die kann ich nicht mit der ganzen Faust halten, ja, die halte ich nur mit den Fingern und genau, da wird einfach ganz viel die Muskulatur vom ganzen Arm und von der Hand gestärkt.
Also habe ich jetzt rausgehört, Elisabeth, dass es keine perfekte und keine absolute Stifthaltung gibt, sondern auch das, das ist ja auch mein Ansatz, vom individuellen Kind abhängt. Wie ist es in der Lage, den Stift zu halten? Wie will es es selbst machen? Wie findet es sein eigenes Handwerksvermögen, sage ich mal. Und dann wiederum nur zu schauen, das, was am Ende rauskommt, ist das effektiv und gut oder tut es dem Kind weh, wenn es jetzt so schreibt? Oder, ne? Also man guckt eher auf das Ende des Prozesses, ob das für das Kind das Richtige ist. Ja? Also ich vergleiche es jetzt wieder mit Mathe. Wir haben ja da immer diese Vorgabe, Rechenwege müssen genau so gerechnet werden. Und ich sage immer, das Kind soll seinen Rechenweg finden, ne? Und dann so rechnen dürfen. Und ich gucke erst, ob dieses Ausrechnen dann ein paar Dinge hat, die eben dann, sage ich mal, nicht mehr so effektiv sind. Dann arbeite ich daran. Ist es auch dein Ansatz quasi?
Auf alle Fälle, ja. Genau, eben, es gibt ein paar, ich nenne das immer, das sind so Stellschrauben, wo man ansetzen kann, ja. Und das ist eben nicht nur das Kind selbst, ja. Also ich kann natürlich mit dem Kind verschiedene Dinge üben, ja. Ich kann ihm Strategien beibringen. Ich kann sagen, okay, deine Finger sollen geschickter werden. Das ist wichtig, dass du das besser spürst, ja. Ich kann aber auch an der Umwelt ansetzen, ja. Ich kann dem Kind einen anderen Stift geben. Ich kann ihm zeigen, dass es Sinn macht, gut zu sitzen, Fußbodenkontakt zu haben, ist wichtig, ja, dass der Tisch nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist. Und ich kann die Aufgabe verändern, ja. Man muss jetzt vielleicht, also manche Kinder brauchen am Anfang einfach ein viel größeres Blatt Papier, ja, und eben, dass sie da einmal überhaupt in dieses Stiftthema reinkommen, ja, und eben nicht sofort diese kleinen Zeilen. Wenn ich mit Kindern arbeite, ich merke ja selbst, wenn ich mich bemühe, ganz schön innerhalb der Linien zu schreiben, ja, da spanne ich auch automatisch meine Hand mehr an, ja, und das ist am Anfang wirklich anstrengend, ja. Und da finde ich, da wäre es einfach wichtig, dass man mehr variiert und eben nicht nur auf dieser Stifthaltung herumreitet.
Ja, es gibt keinen Königsweg, ne? So das, ne? Es gibt in Mathe so viele heilige Kühe, sage ich immer, die man schlachten
Genau.
muss. Die gibt es ja wahrscheinlich dann in deinem Bereich auch. Das ist sehr schön, verstehe ich auch sehr gut. Und ich denke, die Eltern, die uns zuhören, können da auch sehr gut damit was anfangen. Wir hatten ja gestartet in diese Podcast-Folge mit der Idee, Kindergarten, was sind da Herausforderungen beim Kind? Ne? Wir haben es jetzt bis in die Schule reingezogen. Herausforderungen, Stifthaltung. Ja, was gibt es denn aus deiner Perspektive noch an Herausforderungen, die im Kindergarten angelegt werden sollten, in Richtung Stift und Schere irgendwie, damit da das alles in der Schule, sag ich mal, besser funktioniert fürs Kind, ne? Weil, ne, da kommen so viele Lerninhalte aufs Kind zu, wenn dann bestimmte feinmotorische Sachen noch nicht funktionieren, das ist wirklich beeinträchtigt das Kind und hält es quasi vom Lernen der anderen Inhalte ab, sage ich mal, ne? Was würdest du noch dazu zählen oder
Also, das ist zum Beispiel auch Umgang mit Frustrationen, ja. Also, so dieses, natürlich wünsche ich keinem Kind, dass es immer frustriert ist, ja. Und, aber das gehört ein bisschen dazu, ja. Also, so dieses Dranbleiben, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, vielleicht, ja. So dieses Verlassen der Komfortzone, ja. Da passiert halt Entwicklung, ja. Dass man, dass wir als Erwachsene nicht immer gleich versuchen, diesen Frust zu verhindern, ja, sondern die Kinder dabei zu begleiten, da selbst durchzugehen, ja, im Sinne von, ich traue dir das zu, ja, du schaffst das, ja, das, auch wenn es mal schwierig ist, ja, das ist so Resilienz, ja, also das verstehe ich drunter, ja, das ist mal ein ganz wichtiger Punkt, und eben auch dieses, ich will natürlich nicht, dass ein Kind in der Schule den ganzen Tag sitzen muss, ja. Beim Schreiben ist es aber schon praktisch, wenn man das mal 10 Minuten aushält, ja, sich hinzusetzen. Das heißt, dass man den Kindern auch begleitet. Das kann auch über Spiel sein, ja, dass sie mal eine Tischaktivität machen, ob das jetzt Basteln ist, ja, Schneiden oder Spielen, ja. Genau. Beziehungsweise, dass die Kinder das einfach auch lernen, zu spüren, bin ich jetzt bereit, ja? Bin ich jetzt, muss ich mich vorher noch auspowern, bevor ich mich zum Tisch setzen kann? Genau. Und natürlich.
Ich höre daraus, du würdest einfach auch üben, das, was die Schule ja dann auch verlangt und was ja auch bei manchen Aktionen auch wirklich Sinn macht und wichtig ist, lern doch einfach auch mal eine Zeit lang zu sitzen. Weil was ich so im Kopf habe, sind Kinder, die dann anfangen, dann springen sie weg. Ich habe das noch und Zelt und jenes. Und du meinst also quasi ganz bewusst zu üben, bleib doch mal eine bestimmte Zeit sitzen.
Genau, aber eben altersgemäß, ja. Da gibt es ja diese ganz grobe Altersangabe, ja, dass man sagt, Alter mal 2, ja. Also ein 5-jähriges Kind schafft es vielleicht schon mal 10 Minuten beim Tisch zu bleiben, ja. Wenn es natürlich auch zwischendurch wieder genug Bewegungsmöglichkeiten hat, ja. Und man muss das ja nicht nur am Tisch üben, man kann ja auch einmal am Boden ein Spiel üben. Aber einfach so dieses Dranbleiben, sich auf etwas konzentrieren können, ja, und nicht nur das, was das allergrößte Hobby ist, ja, sondern sich auch mal, weil ich höre ganz oft von Eltern, naja, wenn sich mein Kind für was interessiert, dann kann sich's eh konzentrieren, ja, das sind aber zwei Paar Schuhe, ja,
Das höre
sondern
ich
dass
auch
es
oft.
vielleicht auch mal, natürlich kann man es mit Interessen verbinden, ja, und das altersgemäß und spielerisch machen, aber eben, dass es auch Dinge gibt, die sind einfach zum Tun, ja, also das genau, also ich sage immer, es gibt Dinge, die will man tun, ja. Das ist so ein Zitat aus der Ergotherapie auch. Manche Dinge will man tun, manche Dinge muss man tun und andere werden von einem erwartet, ja. Und das hat alles in irgendeiner Form eine Berechtigung, ja. Natürlich beim Kind anders als bei uns Erwachsenen, ja.
Ja, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Also ich erlebe das, ich habe auch schon mehrere Podcast-Folgen zu dem Thema gemacht. immer wieder so angesprochen, Beziehungsarbeit zwischen den Eltern und dem Kind, weil das auch Vorbildfunktionen, weil das eben auch extrem wichtig ist, um die Kinder nicht nur für das leben zu lassen, was sie gerne machen, sondern es gibt halt, wie du sagst, einfach auch Dinge. Ich putze auch nicht gerne, ich bügle nicht gerne und so weiter, ne? Aber wir wissen uns vielleicht zu helfen. Ich kaufe mir halt Sachen, die man nicht so bügeln muss, ne? Und jetzt muss aber das Kind über bestimmte Dinge durch. Vor allem, weil wir ja auch ein sehr starres Schulsystem haben, das Dinge vom Kind verlangt, nach dem Motto, ne, wir haben es ja vorhin gesagt, alle müssen zum gleichen Zeit ungefähr das Gleiche können. Ne? Gut, jetzt haben wir quasi, können wir noch aus deiner ergotherapeutischen Sicht nochmal besprechen, oder ich sag mal, im Kindergarten, wenn ein Kind zum Schuleintritt, ne, kurz vor Schuleintritt, auf was sollten die Eltern das Kind vorbereiten? Wir haben ja jetzt gerade die Phase, wo die Kinder alle in die erste oder zweite Klasse gewechselt sind, jetzt vor allem die Erstklässler, die habe ich jetzt im Blick. Was gibt es da für Dinge, wo du sagst, die sollen Farben kennen, die sollen Formen kennen, die sollen das? Das geht eher so jetzt in die pränumerische Richtung. Was ist dein Blick darauf?
Naja, eben die Dinge, die ich schon, wo wir schon besprochen haben, dass es gewisse Erfahrungen mit dem Stift gemacht hat, mit der Schere, dass es eben, also das müssen jetzt keine Arbeitsblätter sein oder so, gell? Sondern dass es sich einfach dafür interessiert, vielleicht für Buchstaben, ohne dass es jetzt schon schreiben können muss oder so. Aber auch so Dinge wie selbstständig ist das Kind, kann das Kind sich anziehen, ja, kannst die Klettverschlüsse zumachen, die Jacke, kannst alleine aufs Klo gehen, die Jacke bei der Garderobe finden und so Dinge, die Außenbox öffnen, kannst eine Trinkflasche auffüllen, einfach so alltagspraktische Dinge finde ich total wichtig. Ich finde das sogar noch wichtiger wie so Farben, Formen. Ja, weil das ja da auch geübt wird, ja. Also wenn ich im Alltag Dinge tun kann, ja, Tisch decken, der Mama beim, weiß ich nicht, Abwaschen helfen oder Socken sortieren, da lerne ich genau diese Dinge. Raumwahrnehmung, Handlungsplanung,
Das ist jetzt.
Hand-Hand-Koordination, visuelle Wahrnehmung, das ist alles, und da hat es dann auch Sinn, ja. Das ist dann nicht so losgelöst vom Alltag, ja, sondern das ist das Leben, ja. Und diese Dinge finde ich total wichtig, und da lebt das Kind Selbstwirksamkeit, ja, und das Selbstvertrauen wächst, ja, was man nicht alles schon kann, ja, ohne dass man alles können muss, ja, oder tun muss, aber der Alltag bietet total viele Möglichkeiten, um Kinder zu stärken und ihnen zu zeigen, was möglich ist, ja.
Ja, ich erlebe es sehr oft oder ich habe es erlebt in der ersten Klasse, dass viele Kinder sehr unvorbereitet in die Schule kamen. Das hatte diesen Hintergrund, dass die Eltern sagen, ich will nicht, dass mein Kind irgendwie was schon kann in der Schule, weil dann langweilt es sich vielleicht sogar oder so. Aber es ist ja der andere Gedanke, die ganzen Dinge, die rund ums Lernen sind, ja, wie alleine aufs Klo gehen und so weiter, ne? Diese Dinge eben oder 10 Minuten auch mal still sitzen bleiben, die erleichtern halt das Lernen generell total. Ja. Sodass das Kind sich dann auch auf die Lerninhalte konzentrieren kann, nicht ständig mit der Absicherung der Umgebung zugange ist quasi.
Genau. Oder mal um Hilfe fragen können, ja. Da gehört ja auch schon viel dazu, dass man mal aufzeigt und sagt, ich kenne mich da nicht auch aus. Kannst du mir bitte helfen oder so, ja?
Ja.
Ja.
Ja, es gibt ja immer Kinder, denen das schwerfällt und wo die Eltern sagen, ja, ich habe das probiert und ich habe es viel eingebunden, mein Kind, aber das sind halt auch noch mal persönliche, sage ich mal, Charakterausbildungen. Ja, es gibt Kinder, die sind sehr langsam in allem. Langsamkeit ist zum Beispiel auch noch so ein Thema, was viele Eltern bei mir haben. Ne? Ich sage immer, wenn das Kind langsam rechnet, muss man immer gucken, wo kommt es her, diese Langsamkeit. Hat es etwas mit der Strategie beim Rechnen zu tun oder eher ist das Kind generell eher so ein bisschen langsamer?
Ja.
Da würde mich noch interessieren, was du aus deiner Perspektive sagst. Jetzt beim Schneiden und Stifte halten geht es ja auch in den Ausführungen darum, macht das Kind es extrem langsam oder macht das Kind es schnell? Es ist jetzt ohne Wertung, ne, aber in der Schule wird einfach Geschwindigkeit erwartet. Ne,
Ja.
gewisse, ne. Was sagst du dazu? Würde mich noch interessieren.
Ja, also ich sehe das so wie du, ja. Ich denke mal, das ist sehr individuell, ja. Und natürlich ist das Kind im Idealfall schnell und geschickt, ja, und macht es sauber, ja. Die Realität sieht dabei oft anders aus, ja. Also ich kann auch nicht alles schnell. Ich bin auch eher ein langsamer Mensch, würde ich mal sagen, ja. Wenn ich dass man dann einfach auch erkennt, okay, wenn man, beziehungsweise dass das Kind das selbst auch merkt. Es gibt ja die Kinder, die sind extrem schnell und denen ist das Ergebnis egal, ja, und es schaut irgendwie aus, ja. Und dann gibt es die, die erlauben sich keinen einzigen Fehler und brauchen dafür ewig, ja. Und da das Kind zu begleiten, so ein gesundes Mittelmaß zu finden, ja, beziehungsweise vielleicht auch selbst herausfinden lassen, woran erkenne ich eigentlich, dass was richtig ist, ja, und muss es immer richtig sein? So dieses Fehler sind erlaubt, ja, und das hat dann auch wieder ganz viel mit meiner Vorbildwirkung zu tun, weil wenn ich selbst mich für jeden einzelnen Fehler knechte, ja, dann ist das natürlich für mein Kind auch so, ja, dass das schwierig ist,
Stimmt,
damit
in Bezug
umzugehen.
auf Schreiben zum Beispiel habe ich das auch oft erlebt, dass es gibt Kinder einfach, die radieren permanent weg, weil
Ja.
der Buchstabe ihnen nicht korrekt genug ist. Ne? Ja, das ist natürlich dann so eine Persönlichkeitsausprägung, wo man sagt, okay, ist das noch gesund? Weil
Ja.
letztendlich, ne, das Kind sitzt dann 2 Stunden bei der Hausaufgabe, wenn es einen Text abschreiben muss, nur weil er nicht perfekt genug ist. Ne?
Ja.
Muss man auch ein bisschen steuern, auch als Eltern, und sich da freimachen, auch von den Erwartungen der Schule. Klar ist es schön, wenn das Kind schön schreiben kann und man kann es lesen. Das ist natürlich der Sinn und
Ja.
Zweck von Schreiben. Aber es ist nicht so, dass das Kind da jetzt seine Perfektion damit erreichen muss. Ne?
Genau, und nicht jedes Kind wird Kalligrafie lieben irgendwann, ja. Also ich habe eine hohe Affinität zu allem rund um Schere und Stift und Schreiben. Ich tue das total gern, ja. Aber das ist nicht für jeden so, ja. Und das ist auch was, was man akzeptieren darf, ja.
Sehr schön. Elisabeth, ich finde, das war ein schönes Schlussgespräch eigentlich, zu sagen, da kann man auch loslassen. Ne? Du hast jetzt viele Tipps gegeben, was man tun kann. Ne? Ich gebe deine E-Mail-Adresse weiter. Ich glaube, es ist auch so, dass man sich bei dir melden kann, falls du Hilfe geben solltest in Bezug
Sehr
auf
gern, ja.
Haltung, in Bezug auf Schere. Also alles, was ein Kind braucht, bevor es in die Schule kommt oder zum Start der Schule auf jeden Fall, damit es Lernen leichter wird. Ich bedanke mich sehr bei dir, Elisabeth. Ich hoffe, die Eltern haben viel mitgenommen und freue mich auf vielleicht ein nächstes Meeting mit dir. Wir haben da bestimmt noch ganz viele andere Themen zu besprechen.
Vielen Dank, Christine. Ich würde gern zum Abschluss noch einladen, wenn ich darf. Am 18. November veranstalte ich ein kostenloses Webinar, ja, für Eltern. Da geht es so um alles rund um die Schulvorbereitung, ein bisschen vertieft noch zu dem, was wir heute besprochen haben. Genau, und auf meiner Website elisabeth-derla.at kann man sich dafür anmelden.
Sehr schön. Also die E-Mail-Adresse wird eingeblendet, die Webseite, und dann können sich die Eltern bei dir melden, falls sie da gern dran teilnehmen würden. Kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich merke, du hast dich extrem gut eingearbeitet in dieses Thema, ähnlich wie bei mir. Ich bin voll der Mathe-Experte. So bist du der Schneid- und Schreibexperte. Sehr schön. Viele, viele nützliche Tipps für die Eltern. Ich danke dir, Elisabeth, und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao.
Dankeschön, dir auch.